Guten Morgen. Wenn man im Internet in der Suchmaschine Google das Wort Weisheit eingibt, dann bekommt man verschiedene Suchergebnisse. Zum Beispiel ein Buch mit dem Titel Weisheit to go, große Philosophien für kleine Pausen. Oder Büchern mit Titel wie Die Weisheit der Kinder, Die Weisheit der Maya oder Die Weisheit alter Hunde. Wirklich so. Und ein anderes Buch geht ein bisschen anderen Weg. Das sagt, heißt der Titel Ich pfeife auf die Weisheit und nehme die Jugend. Und es gibt dann ganz viele Sprüche mit sogenannten Lebensweisheiten, die mehr oder weniger weise sind. Und wenn man sich das so durchliest, dann bin ich ziemlich froh, dass wir auf unserer Suche nach Weisheit nicht auf Tante Google angewiesen sind, sondern dass wir eine bessere Anlaufstelle haben, und zwar die Heilige Schrift, die uns der ewige Gott gegeben hat, der der Ursprung aller Weisheit ist und die Weisheit in Person. Und in unserem heutigen Text geht es auch um Weisheit. Bitte schlag mit mir auf 1. Korintherbrief, Kapitel 2, ab Vers 6. Und wir lesen bis Kapitel 3, Vers 4. Erster Korinther 2, ab Vers 6 bis Kapitel 3, Vers 4. Was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht die der Machthaber dieser Weltzeit, die dem Untergang verfallen. Nein, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Diese Weisheit hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt, denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Vielmehr, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart, denn der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen? Doch nur der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Ebenso hat auch niemand das innere Wesen Gottes erkannt als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Und davon reden wir auch, aber nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt, indem wir geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbinden. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes kommt, denn es ist ihm eine Torheit, und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Geistesmensch dagegen beurteilt alles zutreffend, während er selbst von niemand zutreffend beurteilt wird. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben den Sinn Christi. So habe denn auch ich, liebe Brüder, damals zu euch nicht als zu Geistesmenschen reden können, sondern nur als zu fleischlich gesinnten Menschen, nur als zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Ihr seid ja immer noch fleischlich gesinnt. Denn solange noch Eifersucht und Streit unter euch herrschen, seid ihr da nicht fleischlich gerichtet und wandelt wie Menschen gewöhnlichen Schlages? Wenn nämlich der eine erklärt, ich halte zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, seid ihr da nicht Menschen gewöhnlichen Schlages? Ich möchte noch gern kurz beten, bitte bleibt dazu sitzen. Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, zum Ursprung aller Weisheit. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, das uns einen Blick in dein Wesen ermöglicht. Danke für deinen Geist, der in uns lebt und der uns dein Wesen auch offenbart. Und vielen Dank, dass wir uns jetzt über dich und dein Wort Gedanken machen können. Bitte gib mir die rechten Worte und uns allen die richtige Haltung, um zuzuhören und auch das umzusetzen, was du ja in unserem Leben bewirken möchtest. Amen. Amen. Ich habe die Predigt einfach mal Gottes Weisheit genannt und sie in drei Punkte aufgeteilt. Der erste heißt, erkenne Gottes Weisheit. Der zweite, freue dich an Gottes Geist. Und der dritte Punkt, lebe im Geist Gottes. Der erste Punkt, erkenne Gottes Weisheit. In den letzten Predigten über den Korintherbrief, da haben wir schon gesehen, dass die Weisheit dieser Welt und die Weisheit Gottes sich deutlich unterscheiden. In Kapitel 1, ab Vers 18, da haben wir gelesen, dass Menschen die Botschaft vom Kreuz ablehnen, weil sie nicht in ihre Vorstellung von Weisheit passt. Aber Gott benutzt eben genau diese Weisheit, dieses Wort vom Kreuz, um Menschen zu sich zu ziehen und sie zu erretten. Und Paulus schreibt in Kapitel 2, Vers 4, dass er nicht mit eindrucksvollen Weisheitsworten gepredigt hätte. Er wollte also Menschen nicht mit Argumenten überreden, Christ zu werden, sondern er wollte, dass Gottes Kraft wirkt und diese Kraft Menschen dazu bringt, umzukehren. Und in unserem Text, in den Versen 6 bis 9, da zeigt er jetzt, dass diese Botschaft Gottes auch Weisheit ist. Auch wenn es der Welt nicht so vorkommt, es ist Weisheit, nicht die Weisheit, die die Welt erwartet, aber eine Weisheit, die weit über die weltliche Weisheit hinausgeht. Und wenn wir hier auch von den Machthabern dieser Welt lesen, die bisher noch diese Weisheit nicht erkannt haben, dann denken wir wahrscheinlich spontan an unseren Ministerpräsidenten, den Markus Söder oder an die Bundeskanzlerin Angela Merkel oder an Donald Trump oder an irgendwelche anderen Menschen, die in dieser Welt Macht haben. Aber um die geht es hier gar nicht. Und es geht auch nicht um die Machthaber, die zur Zeit Jesu Macht hatten, nicht um die Hohenpriester oder Pilatus oder den Kaiser in Rom. Sondern wenn wir hier von Machthabern lesen, von denen Paulus hier schreibt, dann geht es um Dämonen, um gefallene Engel. In Epheser 6, Vers 12, müsst ihr nicht aufschlagen, ich lese es euch vor, da schreibt Paulus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da beschreibt er also diese Machthaber dieser Welt, die wir so nicht sehen können, aber die doch hier auf dieser Welt Macht haben und die Menschen beeinflussen können. Und erst wenn wir das, was wir in Epheser 6 gelesen haben von diesen Machthabern, wenn wir das annehmen und übernehmen auf unseren Text und dort anwenden, erst dann ergibt dieser Text, den wir da lesen, eigentlich wirklich Sinn. Denn in 1. Korinther 2, Vers 8, da heißt es, diese Weisheit hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt. Denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Und das klingt jetzt vielleicht brutal oder zynisch, aber wenn ein menschlicher Machthaber wirklich erkannt hätte, was damals auf Golgatha zu geschehen hatte, wenn er wirklich erkannt hätte, dass dieser Tod Jesu der einzige Weg ist, dass die Menschen mit Gott versöhnt werden und damit auch der einzige Weg für diesen Machthaber, mit Gott versöhnt zu werden, dann hätte er diesen Tod wahrscheinlich nicht verhindert, weil er damit seine eigene Rettung verhindert hätte und die Rettung von uns allen. Wenn wir aber in den Machthabern, von denen wir hier lesen, die Dämonen sehen, die in dieser Weltzeit herrschen, die gefallenen Engel, dann ergibt es Sinn. Denn Satan und die anderen gefallenen Engel, die wollen ja immer genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Gott möchte, dass Menschen leben, Satan möchte, dass sie sterben. Gott möchte ewige Gemeinschaft mit den Menschen, Satan möchte die Trennung von Mensch und Gott. Jesus sagt von sich, dass er gekommen ist, um den Menschen das Leben zu geben und das Leben im Überfluss. Und von Satan sagt er aber, dass Satan ein Menschenmörder ist von Anfang an. Das ist also ein riesiger Unterschied zwischen einerseits dem Willen Satans und dem Willen Gottes. Ein Unterschied wie Nacht und Tag, wie Dunkelheit und Licht. Und hätten Satan und seine Schergen damals gewusst, was auf Golgatha wirklich geschah, als Jesus starb, hätten sie alles daran gesetzt, das zu verhindern. Steht es in Vers 8, denn hätten sie erkannt, diese Weisheit, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Sehen wir also auch, dass hier diese bösen Mächte dahinterstehen, die das getan haben. Und für Satan und Co. war das wahrscheinlich am Anfang ein riesiger Triumph, als Jesus dort am Kreuz hing. Und als Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da muss es für diese gefallenen Engel der größte Triumph gewesen sein, den sie sich vorstellen konnten. Sie hatten die Verbindung, so schien es ihnen zumindest, von Vater und Sohn aufgelöst. Sie waren irgendwie doch an ihr Ziel gekommen. Aber dann kamen dort am Kreuz noch die letzten Worte Jesu. Und da hat er gesagt, es ist vollbracht. Und diese Worte, die haben so gar nicht dem entsprochen, was die gefallenen Engel erwartet hätten. Und spätestens 3 Tage später, als Jesus von den Toten auferstanden war, da war diesen bösen Mächten klar, dass das, was anfangs wie ihr größter Triumph aussah, ihre größte Niederlage war. Der sündlose Gott starb am Kreuz für die sündigen Menschen. Der Heilige selbst nahm die Strafe auf sich, die wir Menschen verdient hätten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist das unbegreifliche Wunder, das ist die Weisheit Gottes, das ist diese Weisheit, die die Welt nicht fassen kann. Und darum geht es auch in dem Vers 9 in unserem Text, wo es heißt, vielmehr wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Da geht es genau um dieses Wunder, um dieses Geheimnis der Weisheit Gottes. Was kein Auge gesehen hat, den Messias am Kreuz, am Fluchholz. Was kein Ohr davor gehört hat, die Nachricht von einem König, der für seine Feinde stirbt. Und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat, die Liebe Gottes, die für die sündige und verdorbene Welt den geliebten Sohn hingibt. Das ist die Weisheit Gottes und die Welt kann diese Weisheit nicht fassen. Warum nicht? Weil diese Welt durch den Sündenfall von Gott entfremdet ist. Diese Welt hat in Bezug auf Gott ein total verfinstertes Denken. Die Weisheit dieser Welt, die reicht aus, um die Schöpfung zu erforschen, um Raumschiffe zu bauen, um Millionen von Lichtjahren weit ins Universum hineinzuschauen, um Impfstoffe zu entwickeln, um Pflanzen und Tiere zu züchten, die den Menschen dienen sollen und um alle möglichen Dinge sich auszudenken. Aber die Weisheit dieser Welt, die reicht nicht aus, um die göttliche Weisheit zu erkennen und um sie zu ergreifen, erst recht nicht. Dazu braucht es mehr als Wissenschaft und Forschung, dazu braucht es den Geist Gottes. Und das führt uns zum zweiten Punkt, freue dich an Gottes Geist. Wenn wir den Geist Gottes haben, dann können wir diese Weisheit Gottes begreifen. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann kann uns die Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist, auf einmal nicht mehr kalt lassen. Dann bewegt uns das. Dann kommen wir morgens zum Abendmahl und feiern den Tod unseres Herrn, was irgendwie paradox klingt. Aber wir wissen, was dahinter steht, was es Gott gekostet hat und wie viel Liebe dahinter steckt. Und grundsätzlich kann jeder hier in Deutschland ja wissen, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. Jeder kann sich eine Bibel kaufen oder kann sich diese Botschaft irgendwo anhören, kann es lesen. Es kann jeder in Deutschland wissen, Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben. Aber aus diesem abstrakten Wissen, Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben, da wird durch den Geist Gottes im gläubigen Christen auf einmal, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er ist für mich gestorben. Und der große englische Prediger Spurgeon, der soll auf seinem Sterbebett gesagt haben, meine Theologie wird immer einfacher. Sie besteht nur noch aus 4 Worten. Jesus starb für mich. Und dieses Bekenntnis, Jesus starb für mich, das hat der frisch bekehrte Christ ja auch schon, sonst wäre er kein Christ. Aber wir brauchen dieses Bekenntnis unser Leben lang. Jesus starb für mich. Und je länger wir mit unserem Herrn leben, desto mehr können wir über diese 4 Worte staunen und desto mehr wird uns diese Wahrheit packen und erfüllen. Je mehr Raum wir dem Heiligen Geist in uns geben, desto mehr werden wir über Gott staunen können. Denn der Heilige Geist, der gibt uns ja die Erkenntnis darüber, wie Gott ist und wie uns dieser herrliche Gott beschenkt, wie er uns beschenkt hat und immer noch beschenkt. Und Zinzendorf hat es mal in einem Liedvers folgendermaßen ausgedrückt: Halleluja! Welche Höhen, welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so geliebet hat. Dass der Vater aller Geister, der Wunderabgrund ist, dass du, unsichtbarer Meister, uns so fühlbar nahe bist. Gott legt uns seinen Geist ins Herz, wenn wir seine Kinder sind. Und er gibt uns eine Ahnung von seinem Wesen. Und ich sage hier Ahnung, weil ich denke, dass wir Menschen in unserem Zustand hier auf der Erde Gottes Fülle gar nicht ergreifen können. Aber wir können so an der Oberfläche kratzen und der Heilige Geist, der offenbart uns das, was wir verstehen können. Aber schon dieses vergleichsweise Wenige, was wir erfassen können, ist unendlich viel mehr wert als alle Weisheit dieser Welt. Und darum freu dich daran, wenn du glauben kannst. Freu dich darüber, dass Gott dir seinen Geist gegeben hat. Freu dich darüber, dass sich Gott dir auf so innige Weise offenbart. Georg Müller, der sogenannte Waisenvater von Bristol, der hat gesagt, meine wichtigste Aufgabe an jedem Tag ist die, dass meine Seele glücklich ist in dem Herrn. Meine wichtigste Aufgabe an jedem Tag ist die, dass meine Seele glücklich ist in dem Herrn. Wir können uns im Hier und Jetzt über unseren Gott freuen. Wir können im Hier und Jetzt Freude im Herrn haben, weil sein Geist in uns wohnt und uns sein Wesen offenbart. Und je mehr wir uns mit Christus beschäftigen, desto mehr werden wir über ihn staunen, desto mehr werden wir ihn anbeten, desto mehr werden wir uns über ihn freuen. Und je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, desto mehr werden wir auch Dinge in unserem Leben ausräumen, die ihm nicht gefallen. Und das bedeutet es, dem Heiligen Geist Raum zu geben, sich mit ihm zu beschäftigen, mit Christus zu beschäftigen und ja, Dinge wegzutun, die ihn stören. Und ein Lehrer von mir, der hat das mal folgendermaßen erklärt: Wenn ich ein Glas habe, das eben voll ist mit Wasser, und ich werfe dann einen Stein in dieses Glas, dann verdrängt dieser Stein einen gewissen Anteil von dem Wasser aus diesem Glas. Das Wasser fließt heraus, aber wenn ich diesen Stein wieder herausnehme, dann kann ich wieder das Wasser nachfüllen. Und dann hat dieses Wasser wieder Raum in diesem Glas. Und wenn ich das auf mein Leben übertrage, wenn ich die Steine der Sünde, wenn man es so nennen möchte, aus meinem Leben ausräume, dann gebe ich damit dem Heiligen Geist mehr Raum in mir. Und dieses Ausräumen der Sünde, das soll keine religiöse Pflicht sein, kein Hocharbeiten zu Gott, irgendwie sich selbst besser zu machen, sondern das soll der Ausdruck meiner Liebe sein. Weil ich begriffen habe, was Jesus getan hat für mich, weil ich begriffen habe, wie sehr er mich liebt, deswegen liebe ich ihn und deswegen möchte ich, dass die Dinge aus meinem Leben verschwinden, die ihm nicht gefallen. Je mehr wir uns mit Christus beschäftigen, desto mehr werden wir über ihn staunen und uns ihm hingeben. Leider gibt es zurzeit ein Thema, das auch mit C anfängt und das uns sehr viel beschäftigt. Und ich muss sagen, das macht mich manchmal ein bisschen betroffen, dass in fast jedem Gespräch, das ich führe, irgendwann dieses Thema aufkommt: Corona. Und natürlich beeinflusst es unseren Alltag. Und wir müssen uns auch mit bestimmten Hygienevorschriften, Gesetzen, Verordnungen beschäftigen, uns darüber austauschen, uns überlegen, wie wir das anwenden in der Gemeinde, im Beruf, im Privatleben. Aber wir reden so oft davon. Und vielleicht oft auch, wenn es nicht nötig ist. Weil wir uns darüber aufregen oder was auch immer. Vielleicht, weil wir Angst haben, ich weiß es nicht. Aber wenn wir so oft über Christus sprechen würden, wie wir zurzeit über Corona reden, ich glaube, dann wären viele Gespräche deutlich positiver und hoffnungsvoller. Einfach mal ein Vorschlag an euch, versucht doch mal 2 oder 3 Tage lang Corona zu fasten. Also das Thema einfach mal 2 oder 3 Tage lang auszuklammern. Weil manchmal muss man vielleicht drüber reden, auf der Arbeit oder wie auch immer, mag sein, aber mal in eurer Familie das Thema einfach ausklammern. Und wenn ihr doch in die Versuchung kommt, über Corona zu reden, dann denkt, halt, wir haben ein anderes Thema mit C, das uns viel mehr beschäftigen sollte. Christus. Und dann schaut mal, ob das nicht euer Leben, eure Einstellung verändert, ob das nicht dazu führt, dass ihr euch mehr über den Herrn freut. Ein Versuch ist zumindest wert, und ihr könnt gern nächsten Sonntag dann von hier vorne, Zeugnis drüber geben, wie euch das beeinflusst hat. Im Vers 11 von unserem Text, da heißt es, denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen? Doch nur der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Wie viele Missverständnisse könnten ausgeräumt werden, wenn wir unseren Geist, also das, was uns im Inneren ausmacht, jemand anderem eine Zeit lang geben könnten? Wenn wir also das, was wir fühlen und was uns tief bewegt, einem anderen Menschen in der gleichen Intensität weitergeben könnten, wie wir das selbst empfinden, dann würden wir nicht mehr einander vorbeireden. Und der andere, der würde auf einmal wirklich begreifen, was ich meine und wie es mir geht. Aber das können wir Menschen nicht. Wir sind auf unsere Sprache, auf unsere Gestik, auf unsere Mimik angewiesen, um uns den anderen mitzuteilen. Aber das Tolle ist, dass Gott genau das tut. Er gibt uns seinen Geist und er teilt sich uns dadurch mit. Das, was ihn im tiefsten Inneren ausmacht, zeigt er uns durch seinen Geist. Und das ist ein Wunder, das wir gar nicht hoch genug bewerten können und das ja einfach nur zum Staunen ist, was Gott für uns tut. Zeigt uns aber auch wieder, dass wir uns auf der anderen Seite nicht drüber wundern dürfen, wenn unsere Mitmenschen uns komisch finden, wenn wir ihnen von Christus erzählen. Dass sie vielleicht sogar über uns ärgern, dass sie Christen verfolgen. Einfach deshalb, weil ihnen das Verständnis völlig fehlt. Im Vers 14 von Kapitel 2, 1. Korintherbrief, heißt es, der seelische oder natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also ein Christ und ein Nichtchrist, die können genau dieselbe Bibelstelle lesen. Den Nichtchristen lässt es völlig kalt, was da steht. Und der Christ freut sich darüber und singt danach ein Loblied. Vielleicht ist es so, wie wenn ein Blinder ein Gemälde anschaut. Er sieht da nichts. Und selbst wenn ihm ein Sehender dieses Bild versucht zu erklären, sieht er es trotzdem noch nicht. Ihm fehlt die Farbe. Und wenn du Christ bist, dann freu dich dran, dass du die Farbe sehen kannst. Die Farbe unseres Gottes, die Weisheit unseres Gottes. In der letzten Predigt oder den Predigt vom letzten Sonntag, die der Gunnar gehalten hat, da hat er gesagt, dass Evangelisation viel mehr auf Gebet als auf Redeweisheit gegründet sein muss. Und wenn wir jetzt mal in diesem Bild von diesem Blinden und dem Gemälde bleiben, dann verstehen wir auch warum. Wir können dem Blinden noch so viel von dem Gemälde erzählen, von dem Licht- und Schattenspiel, von den leuchtenden Farben und von den schönen Formen. Er wird es trotzdem nicht sehen können. Damit er es wirklich sehen kann, muss ihm jemand das Augenlicht geben, da muss ihm jemand die Augen auftun. Und so ist es auch in der Evangelisation. Wir können den Menschen beschreiben, wie verloren sie ohne Gott sind. Wir können ihnen vorschwärmen, wie schön Leben mit Jesus ist, wie wir uns an Gott und seinem Wort freuen und wie herrlich die Liebe Gottes in unserem Leben ist. Aber das bleibt für diese Menschen alles farblos, wenn ihnen Gott nicht das Herz auftut. Und deshalb, und das sage ich zuallererst zu mir, sollen wir für die Menschen viel mehr beten, damit Gott ihnen ihr Herz öffnet und damit sie Christus sehen können, erkennen können. Vor circa 3 Jahren, oder schon ein bisschen länger her, da war der Beat Apri hier, um die Evangelisation zu halten. Und damals in der Vorbereitung, da hat er gesagt, die entscheidendsten Stunden deines Lebens sind die Stunden des Gebets. Die entscheidendsten Stunden deines Lebens sind die Stunden des Gebets. Und die sind nicht nur für mich persönlich entscheidend, weil ich dadurch von Gott auch verändert werde, sondern sie sind auch für diejenigen entscheidend, für die ich bete. Freu dich daran, dass Gottes Geist in dir wohnt und strebe danach, dass andere diese Freude auch erfahren können. Und wir kommen zum dritten Punkt, lebe im Geist. In Kapitel 3, 1 bis 4, da macht Paulus den Korinthern dann klar, dass ihre Haltung nicht dem entspricht, was Gott durch seinen Geist hervorbringen möchte. Statt über das Wesen Gottes zu staunen und die Frucht des Geistes zu tragen, haben sich die Korinther in kleinlichen Streitigkeiten verloren. Sie haben sich nicht in dem Zustand befunden, wie Paulus weiter oben beschrieben hat. Eigentlich sollten Christen, ja, Christen sein, die Jesu Gesinnung widerspiegeln, die also nicht auf Streit aus sind, sondern auf Frieden. Christen sollten sich so verhalten, wie es Jesus getan hat, der nicht zurückschlug, als er geschlagen wurde, der nicht drohte, als er zu leiden hatte und der sogar noch voller Liebe für die Menschen gebetet hat, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Und im Leben eines Christen, das sollte diese Gesinnung im Vordergrund stehen, nicht irgendwelche Streitigkeiten. Und die Frage ist, von wem lasse ich mich bestimmen? Von meinem alten Ich, von meinem Fleisch oder von meinem Herrn? Dazu eine kurze Geschichte von einem Pastor, der hieß Otto Stockmeier. Und dieser Pastor Otto Stockmeier, der hielt auf einer großen Konferenz einen Vortrag, der einen tiefen Eindruck hinterließ. Nach ihm erhielt ein zweiter Redner das Wort. Dieser zerzauste Stockmeiers Aussagen mit niederreißender Kritik. Gleich danach verabschiedete er sich und begab sich zum Bahnhof. Dabei musste er einen schweren Koffer mit sich schleppen. Da hörte er eilige Schritte hinter sich. Zu seinem großen Erstaunen tauchte neben ihm Pastor Stockmeier auf, nahm ihm den Koffer ab und trug ihn bis zur Bahnstation. Dort verabschiedete er sich in herzlicher Freundlichkeit und begab sich zurück an den Konferenzort. Kurze Zeit später erschien auch sein Kritiker wieder im Saal und er suchte um das Wort. Er erhielt es und bat nun in sichtlicher innerer Bewegung um Verzeihung für seine lieblosen und verletzenden Worte, verabschiedete sich und begab sich danach auf den Heimweg. Eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote, aber die zeigt, wie der Geist Gottes in uns die Frucht hervorbringt, die das Böse überwindet. Und es gibt noch viele, viele andere Beispiele von Christen, die durch Liebe den Hass und die Gewalt überwunden haben. Jesus hat sogar seine Feinde geliebt. Wie viel mehr sollten wir unsere Geschwister lieben, die wir hier jeden Sonntag treffen oder vielleicht auch öfter, auch wenn sie sich vielleicht mal sonderbar verhalten oder sogar eine andere Meinung als wir haben. Aber um das zu tun, um einander zu lieben, die Brüder zu lieben oder sogar unsere Feinde zu lieben, sind wir auf Gott angewiesen. Er ist es, der in uns diese Frucht hervorbringen möchte durch seinen Heiligen Geist. Und die Liebe und die Gnade Gottes, die wir von ihm erfahren, die ist sozusagen der Treibstoff für unser Leben mit dem Herrn. Wir haben also gesehen in dieser Predigt, dass sich die Weisheit Gottes grundlegend von der Weisheit dieser Welt unterscheidet. Und darum freu dich darüber, wenn du diese Weisheit in deinem Leben erkannt hast. Freu dich darüber, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und freu dich darüber, dass dieser Geist Gottes dein Leben mehr und mehr bestimmen möchte. Amen.